need no education. We don't. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 47 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück bei uns in unserem therapeutischen Podcast. Ich begrüße, apropos Therapie, frisch aus dem Elternabend, gerade noch rechtzeitig in die Podcast-Show gekommen. Hallo Heiko.
Hallo Carsten, schönen guten Abend. Sind wir echt bei Folge 47?
Ja, wir sind bei Folge 47 und nur noch drei, dann haben wir 50 voll, nicht wahr? Oh. Ja, das ist großartig, aber wart mal kurz, da ist der Belka noch in der Leitung. Servus.
Ja, grüßt euch, hallihallo.
Wie geht's dir in Wegberg?
Ja, mir geht's supidupi, danke der Nachfrage, ich hoffe euch auch. Ja, mir geht's fantastisch soweit.
Das höre ich doch gerne. Das ist ja super. Und heute leider kein Marian dafür. Hallo Lukas.
Servus, moin moin, grüß Gott und hallo.
Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder vier. Ist doch schon mal was.
Kann ja nicht immer gewinnt, fünf sein. Fünf ist Trümpf. Ja, da können wir einen aufmachen. Schön, dass ihr alle da seid heute.
Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt haben wir unseren ersten Hänger schon.
Nach oh mein Gott, oh mein
einer,
Gott.
Einer Minute Aufnahme.
Das kann doch nicht wahr sein, dass uns das schon noch in der 47. Folge passiert.
Ja, kein Problem. Ich nehme Lukas für 500.
Ja, hoffentlich passiert es auf jeden Fall in unserer 50. Folge nicht, dass wir da einen Hänger haben. Da muss alles passen. Deswegen haben wir jetzt noch drei Folgen zum Testen. Und die 50. wird einfach ein mega gutes Special für uns.
Ja, das mit dem Mathe üben wir nochmal bei drei Folgen zum Testen für die 50. bei 47, Lukas. Ich hoffe, du kalkulierst Margen nicht so.
Nee.
Jetzt hast du aber auch einen rausgehauen für die 50. Ne? Also die Erwartungshaltung unserer Zuhörer dürfte jetzt 100% sein. Dann müssen wir auch dementsprechend abliefern bei der Nummer 50. Carsten?
Da müssen wir so ein richtiges Abonnenten-Special raushauen.
Ein Abonnenten-Special.
Da war es wieder, richtig. Das Schweigen im Walde.
Für unsere drei Hörer.
So, bitte.
Dünnes Eis, Lukas, dünnes Eis.
Zwei Hörer, ich klicke mit zwei verschiedenen IPs an.
Ich dachte, du kündigst dein Abo und wir haben bloß noch zwei. Ja, oh, Leute, ist alles gut. Aber man merkt schon diese neuen Arbeitsbedingungen. Ich behaupte es ja in jeder zweiten Folge. Corona und Homeoffice sind keine guten Freunde für die Psyche.
Das ist tatsächlich so, ja. Ja, ich habe vorher in der Vorbereitung mit dem Belkan kurz gesprochen. Man tut sich echt schwer, seriöses Material, seriöse News, ja, sich anzuschauen, sich zu informieren. Also ich tue mir da in letzter Zeit echt extrem schwer, weil ich von dem kompletten Thema ein bisschen Abstand halte mittlerweile, weil einfach so viel Bullshit da draußen passiert. Man kann einfach sehr schwer differenzieren, was kann ich jetzt glauben, was stimmt, was ist nicht richtig, was ist Fake News und. Also ich muss mich da momentan echt sehr motivieren, um da mich weiterhin zu informieren und mich da zu bilden. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht.
Ja, doch.
Das ist gerade, ich bin gerade in so einem kleinen Loch auf jeden Fall, was Informationsfluss angeht.
Gleich habe ich ja bei mir, also im Vorgespräch mit dem Lukas da, bei mir auch festgestellt, nämlich, dass ich im Grunde das so ein bisschen reduziere, mein News Konsum, sage ich jetzt mal. Das habe ich jetzt ein bisschen eingeschränkt, unbewusst zwar, aber ich merke also reflektierend oder zusammenfassend auf die letzten Wochen habe ich doch schon aufgehört, mich intensiver zu informieren und bin auch bestimmten Dingen gegenüber abgestumpft. Ein bisschen, hört sich erst ein bisschen drastisch an, aber ich bemerke selber, dass mich die Botschaften und so weiter so ein bisschen überfordern. Und vielleicht ist das auch nur so ein Schutzmechanismus, Man hört so viele Dinge. Man hört so viele Dinge, die ich dann im globalen Sinne, aber auch im regionalen Sinne dann oft als bedenklich einstufe. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll.
Bin ja froh, dass ich nicht alleine bin, denn mir geht's ähnlich. Vielleicht nicht ganz so hart wie jetzt Lukas, aber wie du es genannt hast, Belkan, das Abgestumpftsein gegenüber News und eher weniger willig, den ganzen Driss aufzunehmen, der da draußen im Äther so vor sich geht. Ja, ging mir die letzten Tage, Wochen ähnlich, dass das einfach auch das persönliche Interesse massiv nach unten gegangen ist aufgrund der, ich würde mal sagen, es überfluteten Nachrichtenthematik zu dem Thema. Und es nutzt sich so ein bisschen ab, geistig gesehen, das Thema. Ja, es wird immer schwieriger, da zum einen am Ball zu bleiben, was ist real, was ist nicht real, was sind Fake News, was ist schon dreimal irgendwie erzählt worden, was nicht. Man stumpft so ein bisschen ab. Geht mir aber ähnlich.
Ja. Was ich sehr gefährlich finde, weil das ja so ein bisschen auch den Weg ebnet, dass man im Grunde mit mehr Intensität an Hiobsbotschaften irgendwie klarkommt. Und ich finde das, weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube nicht. Also das
ist mit Sicherheit. Ja.
Ja, also. Schwieriges Ding.
Also bei mir war es halt so, ich kann es auch wirklich nur aus meiner eigenen Perspektive erzählen, bei mir war es so, vor dieser ganzen Zeit, vor dieser Krise, habe ich mich wirklich am Morgen eine halbe, dreiviertel Stunde, habe ich mir da Zeit genommen, habe mich da informiert, was gibt's Neues. Ich bin jetzt nicht der Zeitungsleser, aber habe ich meine Heise reingeschaut, habe mich da einfach ein bisschen informiert und das bleibt einfach komplett aus, aber unbewusst so. Das ist einfach so im Hinterkopf so, nee, du hast gar keine Lust, da eigentlich reinzuschauen, weil du sowieso immer nur das gleiche Thema da runtergerattert bekommst und dann ist hier vielleicht was Neues und da vielleicht was Neues, aber du kannst mit dem Thema nichts mehr anfangen. Das ist einfach schon so. Ich weiß nicht, also ich fühle mich da einfach nicht mehr motiviert dazu, mich vorsorglich zu informieren. Das fällt mir gerade sehr, sehr schwer.
Ja.
Und ich hoffe, aus diesem Loch komme ich irgendwann wieder raus, weil es schon wichtig ist, nicht dumm zu bleiben.
Schön gesagt. Ja, also auf der einen Seite die Gefahr, dass der Verdruss so ein bisschen da ist, dass man irgendwie sich gar nicht mehr vernünftig mit Info versorgen möchte, dass man das Interesse an Info abbaut. Auf der einen Seite gefährlich und auf der anderen Seite auch gefährlich, dass man schlechten Nachrichten gegenüber toleranter wird. Nicht so gut. Dass man halt so ein bisschen den Schmerz, also die Schmerzgrenze immer weiter erweitert. Und das ist keine gute Entwicklung. Dem sollte man auf jeden Fall entgegenwirken. Bloß wie?
Ja, diese Selektierung und Filterung von den News, die man sich gerne anschaut, wo man sich wirklich informieren möchte, die ist halt wirklich schwierig geworden. Also man muss schon wirklich schauen und man macht das, glaube ich, auch sehr unbewusst. Okay, sind es jetzt Fake News? Kann ich dem glauben? Also das ist eben das Schwierige. Also diese Selektierung ist echt hart geworden in der letzten Zeit.
Ja, und sobald man halt auch so eine Nachricht bekommt, die total unschön ist mit diesem George Floyd, beispielsweise, ist ein sehr trauriger Fall in meinen Augen, schon so eine Art Armutszeugnis für, also ein gesellschaftliches Armutszeugnis, finde ich, wenn sowas passiert. Und dann aber auch, sage ich mal, unterwegs ist in sozialen Medien, dann halt auch wirklich überflutet wird dann plötzlich mit Videos, halt, die irgendwelche Übergriffe zeigen oder wo Leute, schwarze Leute oder andere, also ja, also rassistische Sachen passieren, dann häufen sich auch automatisch diese Videos, die man dann zugeschustert bekommt. Und das gibt einen generellen Bad Vibe. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn man sich da immer die volle Dröhnung gibt von, brauchen wir nicht drüber zu reden, dass auf der Welt andauernd Dinge passieren, die Grenzen überschreiten. Und bloß ob man sich dann halt die volle Dröhnung antun muss und sich dann das ganze Ding dann reinzieht von A bis Z, um dann irgendwann wirklich einen Knacks wegzubekommen, oder ob man sich dann selber irgendwo eine Art Schutz aufbaut und dann ja so ein bisschen sich abkapselt, aber dann auch gleichzeitig Gefahr läuft, dass man halt bestimmte Dinge verpasst oder halt auch sich über bestimmte Dinge nicht mehr aufregt, über die man sich aufregen sollte. Das ist halt immer so ein Zwiespalt, den muss halt jeder für sich entdecken, inwiefern der den Spagat dann nimmt, ne? Und ja.
Ja, schwere Kost zum Einstieg, ja.
Absolut.
würde ich mal sagen. Aber es trifft den Zahn der Zeit in meinen Augen so ein bisschen. Denn die Frage, die ich mir die letzten Tage mal gestellt habe, war, wie wäre denn dieses George Floyd-Thema, was ultra traurig ist und das ist ultra beschämend, die Thematik so zu beleuchten, oder die, dass die Thematik überhaupt noch besteht. Aber hätte sich das Ganze in Form von Protest und in Form von Verbrüderung mit der schwarzen Gesellschaft in den Staaten, hätte das Ganze die gleiche Kurve und den gleichen Verlauf genommen, wenn wir nicht gerade ein vielleicht, ich sag mal, übersättigtes Corona-Kopfgefühl hätten und die Leute ein Ventil suchen, um zu protestieren, um auszubrechen, um sich für was vermeintlich Gutes oder ist ja auch was Gutes gegen Rassismus vorzugehen, das dem Ganzen kundzutun. Diese ganze Gemengelage ist halt super, super komprimiert und komplex und in meinen Augen ultra schwierig. Und ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon mal kurz thematisiert, dass der Fremdenhass oder die Gewalt gegen Black People in den USA findet ja nicht erst seit Herr Floyd statt, sondern das ist ja jahrzehntelang schon auf dem Tableau und findet halt jetzt in Video oder in Bild und Ton einfach noch mehr Präsenz. Aber es fühlt sich irgendwie extrem komisch an in Verbindung mit diesem Corona-Kopf-Ding,
ja, ich kann das gut verstehen.
Also ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber es ist
ich kann das schon sehr nachvollziehen. Aber oft ist das auch wirklich so, dass diese ganzen Dinge aus einer Dynamik dann entspringen, die dann halt, wo die Ursache im Grunde kausal dann halt zu einer Sache endet. Das ist ganz oft so. Ich bin mir sicher, dass wenn die Leute nicht Corona übersättigt wären, dann dass viele Dinge anders wahrgenommen würden. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt bei diesem George Floyd-Fall nicht trotzdem das Potenzial dazu hätte, irgendwie es so präsent in den Medien zu werden. Aber es ist halt auch wirklich auch in der Geschichte ganz oft so gewesen, dass bestimmte Dinge passiert sind, die eine Dynamik hervorgerufen haben, wobei andere Dinge dadurch verstärkt wurden. Also Finanzkrise plus Elend gleich Schlussfolgerung daraus halt im frühen 20. Jahrhundert dann halt auch Stress gegeben hat, ne? Und ich bin mir sicher, dass bestimmte Dinge, wenn es andere Grundlagen gäbe, dann halt nicht so intensiv aufgepoppt wären hinterher. Aber das ist halt so auf diesem Planeten.
Das Momentum ist halt in Summe, die Gesamtgemengelage ist halt ultra schräg.
Genau. Und wirklich kleine Parameter, wie so eine Art Butterfly-Effekt.
Gefühlt hat es so ein bisschen gerade, und das, ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es furchtbar traurig ist, was da passiert ist, und dass Nein, ich will es gar nicht so offen lassen. Das geht gar nicht, was da passiert ist und was da in der Vergangenheit passiert ist, historisch gesehen. Es ist vielleicht der richtige Moment, um das Ding richtig groß zu machen, dass sich was ändert. Es fühlt sich aber trotzdem irgendwie komisch an.
Einer meiner Ex-Chef hat das mal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und der meinte, alles, was passiert, ist von zwei Hauptvariablen abhängig und das ist Situation und Motivation. Und wenn die beiden Parameter gut zueinander stimmen, dann gibt's eben einen Auslöser. Und da sind wir hier. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und meander so zwischen den Welten hin und her. Also meine erste Frage wäre vielleicht nochmal, aber vielleicht sind wir da auch schon durch. Euer Grundproblem ist Medienübersättigung in Kombination mit schlechten Nachrichten und einem Hauch Verschwörungstheorie oder habe ich irgendwas vergessen?
Also ich glaube, man kann kaum leugnen, dass durch diese Corona-Sache ziemlich massig Fake News verbreitet worden sind, dass da ziemlich viele falsche Informationen da draußen rumschwirren. Ich glaube, das kann man nicht leugnen. Und dadurch tut man sich ziemlich schwer, eben zu selektieren, okay, was kann ich jetzt glauben? Welche Informationsquelle kann ich trauen?
Also das Problem finde ich jetzt eigentlich gar nicht so akut. Also es gibt ganz sicher Fake News, die politisch motiviert angepasst sind vom Inhalt her. Aber ich denke mal, dass du grundsätzlich, wenn du dich auf alteingesessene Medien wie die Süddeutsche zum Beispiel verlässt, ist der Fake-Gehalt sehr, sehr gering.
Und selbst da tue ich mir schwer, so einer seriösen Quelle, der ich seit Jahren vertraut habe, da Vertrauen zu schenken tatsächlich. Also
weil dein Grundvertrauen so erschüttert ist, dass du nicht mal mehr der SZ glaubst. Ist das, was du sagst?
Also es geht jetzt nicht speziell um die SZ, aber es geht genau um solche Quellen, ja, richtig. Also ich tue mir da extrem schwer, mich zu motivieren.
Also
weil
was
ich ganz
sicher,
genau weiß, da ist viel Bullshit da draußen.
Ja, da draußen ist jede Menge Bullshit. Und ich meine, also du kannst mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist der Newsgehalt, den du bei Telegram und YouTube kriegst, vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit. Ja, lass uns bei der SZ bleiben. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Okay. Sicherlich gibt es jede Menge Querfeuer und ganz sicherlich sind wir auch in einer Zeit, wo sich die negativen Nachrichten überproportional häufen gerade. Also wir haben angefangen mit der Viruskrise, dann daraus hinaus die Hygiene-Wars, jetzt kommt die Black Matters-Thematik hinzu. Ist schon viel und ist nichts davon ist wirklich schön. Und du hast natürlich auf der anderen Seite eine neue Hochzeit von irgendwelchen Schwurblern, die über soziale Medien unglaublich viele Menschen, die wahrscheinlich ähnlich verwirrt sind, positiv abholen für ihre Zwecke.
Das trifft's, glaube ich, ganz gut und für mich persönlich kommt aber auch noch innerhalb dieser positiven oder negativen Medienstreams oder Richtungen, die da herrschen oder vorgeherrscht haben, dann auch noch, wie soll ich sagen, die innere Zerfleischung dazu. Also die Medien sind, egal aus welcher Natur, ob seriös, Fake News, Produzenten, alle Medientypen haben sich ja verhalten oder verhalten sich immer noch wie Fähnchen im Wind gefühlt manchmal. Nehmen wir den armen Dr. Dorsten als Beispiel. Zuerst gehypt, dann oft in Frage gestellt, auch von sehr seriösen Medien. Dann wieder neutralisiert, wieder an Pranger gestellt, wieder zurückgerudert. Das war ja in den letzten Wochen eine Berg- und Talfahrt auf Kosten der Berichterstattung, aber nicht zugunsten der Protagonisten.
Wobei die Agenda gegen Drosten, die ging ganz sicher nicht von den Medien aus, über die wir gerade geredet haben, sondern das ging aus einer ganz anderen Ecke hervor. Und das dann wiederum
die Headlines waren aus vielen Richtungen nicht gut.
Ja, aber die berichten über die Attacke. Und vielleicht ist das das Problem, dass es manchen Intellekt übersteigt zu wissen, was ist denn jetzt Berichterstattung über den Eklat, was ist der Eklat selber? Und wenn jetzt die Axel Springer Leute mit solchen Methoden aufkommen, dann sind die doch bloß stellvertretend für den Rest ihrer Sippschaft.
Ja, wo ich drauf hinaus wollte, war diese Headline-Thematik, weil manche Headlines waren schon nicht wirklich fair auf den ersten Blick, auch wenn der Artikel sehr zielgerichtet und in die richtige Richtung war. Aber der Clickbait, sag ich mal, über die Headline, da hat sich keine von den Medienanbietern hat ein gutes Bild abgegeben am Ende vom Tag. Aber das ist nur meine Wahrnehmung.
Ich habe das Gefühl, dass die Leute seit dieser Corona-Sache, dass viel mehr Leute seit dieser Corona-Sache einfach wissen, wie man diese Social-Media-Kanäle nutzt, wie man eine Reichweite generieren kann, wie man Informationen verteilen kann. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen. Es kann auch sein, dass ich da nicht richtig liege, aber ich habe das Gefühl einfach, dass viel mehr Leute über diese Plattformen ihre Meinung kundgeben möchten und auch wissen, wie man es macht. Und das war einfach vor dieser Sache eher klein gehalten, finde ich. Und jetzt gibt halt jeder irgendwo seinen Senf dazu und das endet halt irgendwo in einem Informationswasserfall.
Ja, weil das ja auch eine sehr zentrale Thematik ist. Früher gab es ja hier diese ganzen seine Meinung kundtour zu den verschiedensten Themen. Bloß jetzt ist es halt so, dass es gebündelt auf ein Thema ist, was so jeden betrifft. Und das ist dann halt die Intensität, die dann dadurch irgendwie verstärkt bei den Leuten, bei den Listenern oder bei den Empfängern im Grunde dann ansteht. Mhm.
Ja, ich hab Facebook-Freunde, die sind seit 2 oder 3 Jahren komplett inaktiv gewesen. Seit Anfang des Jahres hauen die täglich irgendwelche Infos rein, teilen Beiträge, geben ihre Meinung dazu kund. Das geht, glaube ich, nicht nur mir so. Also,
und welche Art Beiträge teilen die? Sehr stark
aufgefallen.
Wie bitte? Welche Art Beiträge teilen die?
Komplett unterschiedlich, aber tatsächlich habe ich einfach gemerkt, okay, die Leute, die einfach die letzten 2, 3 Jahre komplett inaktiv waren, diese Kanäle nicht genutzt haben, die geben jetzt zu allen Themen ihren Senf dazu. Klar, im Fokus steht natürlich das Corona-Thema, aber auch zur Black Lives Matter-Thematik und also wirklich, da kann ich 5, 6, 7 Freunde dir zeigen, die da richtig aktiv mittlerweile sind. Und die bekommen da auch Anerkennung bzw. Reaktionen und das pusht die natürlich, ne?
Ja, so funktioniert die Blase. Aber da müssen wir uns an die eigene Nase packen, denn wir sind da ja nicht besser, in welche Richtung auch immer. Denn auch wir schwimmen auf der Themenwelle der aktuellen Gegebenheiten mit. Immer versucht mit Bedacht und mit dem richtigen Gedanken dazu, aber am Ende vom Tag
sind wir genauso. Und bedacht, genau, dafür steht der Gadgetfunk.
Genau, und gefährliches Halbwissen 2.0.
Qualitätspodcastismus.
Ja, Opportunismus und Fähnchen im Wind können wir auch. Da haben wir
schon unseren Sendungstitel. Ich schreibe mal auf, Qualitätspodcastismus.
Das ist ein sehr schöner Begriff, Carsten, ein sehr schöner Begriff. Ja, aber um Lukas dann nochmal abzuholen, denn das ist natürlich viel Input, es ist schwer, das alles auseinander zu klabüstern und irgendwann stumpft man gefühlt auch ein bisschen ab, weil es einfach too much ist. We have to handle it, auch wir werden unseren Senf dazu weiterhin abgeben. Muss sich jeder sein eigenes Bild so ein bisschen machen, aber je länger die ganze Geschichte dauert und so kontroverser aber auch die Wahrnehmung wird, in dem, was verordnet ist, in Anführungszeichen, und was draußen passiert, umso schwerer wird es für nicht fundierte Menschen natürlich, da den Schuss zu oder den Gedanken hier doppelt rein. Nicht fundierte Menschen. Oh mein Gott.
Noch ein Titel.
Nicht ganz so sattelfest in ihrem Glauben oder in ihrer Meinung geartete Mitglieder unserer Gesellschaft.
Ja, und das hat natürlich auch auf gewisse Art und Weise seinen Plan. Also wenn ich da in die Vereinigten Staaten von A gucke, das ist, wenn du mich fragst, schon durchaus nicht ungewollt. Misstrauen säen, Bevölkerung spalten, ja, und so weiter. Ja.
Nicht falsch, ja.
Aber da habe ich eine sehr, sehr nette Geschichte mitgebracht und vielleicht können wir damit in unseren Themendurchlauf starten. Hört ihr alle K-Pop?
K-What?
K-What?
K-Pop, also ich bin der mit den älteren Kindern, drum konnte ich mit dem Begriff K-Pop was anfangen. Koreanischer Pop, koreanische Boybands. Oh, hört sich lustig an,
da muss ich passen.
Gar nicht nur schlecht. Und die Geschichte, die mir diese Woche sehr gefallen hat, war, dass Aktivisten mit Hilfe von K-Pop-Videos eine rechte Online-Kampagne gekapert haben, indem sie, also, oder vielleicht fangen wir da das Thema andersrum an. Es gab von gewissen Strömungen einen eigenen Hashtag als Gegenbewegung zu der George Floyd Geschichte, die ja mit Black Lives Matters verhashtaggen. Gab's Leute, die der Ansicht waren, wir machen das Gleiche, weil die Weißen sind ja auch nicht ganz unwichtig, also White Lives Matter. Das hat jetzt unter anderem Anonymous und eine Gruppe von koreanischen K-Pop-Fans nicht gefallen. Die haben einfach den Hashtag gekapert und jede Menge K-Pop-Videos mit dem gleichen Hashtag in den Äther gejagt. Was zur Folge hatte, dass wenn du nach White Lives Matter suchst, bist du mit halbnackten asiatischen K-Pop-Videos konfrontiert worden und der ursprüngliche Content ist komplett untergegangen.
Okay.
Sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen.
Oh, war mir so nicht bewusst gewesen. Aber ja, K-Pop, ja, jetzt weiß ich auch, was das ist. Ja,
ja, vielleicht finden wir ja was fürs Intro. Müssen wir mal gucken. Wobei, wir hatten ja schon eine Idee. Aber vielleicht hauen wir ein bisschen K-Pop in das Intro. Und was auch noch zu unserem nicht ganz so schönen Eingangsthema, was heißt schön, unserem nicht ganz so angenehmen Eingangsthema passt, ist Hashtag Messenger. Entschuldigung. Mitbekommen, Signal wächst und wächst und wächst und profiliert sich mehr und mehr als wahrscheinlich der sicherste Messenger. Hat enorme Zuwachsraten in letzter Zeit gehabt.
Ich bin ja froh, dass dann nicht ein anderer Messenger-Name steht mit dem größten Zuwachs aktuell, nämlich Telegram. Das hätte schon wieder ganz, ganz, ganz schräge Gedanken ausgelöst. Wo ist denn der große Unterschied zwischen Signal und Telegram an der Stelle, wenn es um Sicherheit geht? Weißt du das?
Ja, das ist jetzt schade, dass der gute Marian heute nicht da ist. Der könnte uns das bestimmt bis auf das Pixel runterbrechen. Der größte Vorteil bei Signal liegt, so wie ich das verstanden habe, in einer wirklichen End-to-End-Verschlüsselung. Also niemand und nicht mal die Signalbetreiber selber können Gruppenchats mitverfolgen, Bilder sehen etc. etc. Ja, Signal gibt es auch als Desktop-App, also ist nicht nur für Handy gedacht. Du hast die Möglichkeit, dein Screen zu protecten für den Fall, dass du dein Handy liegen lässt oder verlierst. Du kannst Messages wirklich löschen und zwar auf beiden Enden der Diskussion und gibt noch ein paar Features mehr. Hauptgrund ist unter anderem aber auch darin, dass der Code komplett open ist. Basiert also komplett auf Open Source Thematik und da konnten sich viele Leute schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum mit den Sicherheitsaspekten befassen und haben das wohl auch sehr, sehr positiv getan. Also ich habe Signal auch. Es ist bei allen Messengers das Problem, da sind halt sehr, sehr wenig Leute. Also es gibt ein paar, auch aus dem redaktionellen Umfeld, die haben darauf bestanden, wenn du mit mir chatten willst, dann nur über Signal. Also habe ich Signal installiert. Läuft auch, ist auch leicht einfach zu bedienen. Nur ja, WhatsApp hat halt wirklich jeder mittlerweile.
Mhm. Ja.
Und ja, die Leute, richtig. Ja, vor allem in der breiten Masse. Das ist der Punkt.
Ich glaube, 100% Wildzone brauchst du da auch gar nicht am Ende vom Tag, aber das wäre schon großartig, ja. Aber es ist ja, es ist halt einfach omnipräsent und bei dem Thema WhatsApp, ich meine irgendwo aus dem Augenwinkel eine News gesehen zu haben, ich suche auch gleich mal danach, wo es darum ging, dass es wohl für die Facebook-Betreiber kein großes Problem darstellen würde oder sie es nicht schlecht finden würden, wenn Handynummern aus WhatsApp-Gruppenchats quasi zu googeln sind oder wenn das Ganze per Google auslesbar wäre. Ui. Ich muss mal gucken, wo ich das gesehen hatte. Ich habe vergessen, den Link zu kopieren. Aber ich glaube, das wäre eine ganz fiese Nummer, wenn das stattfinden würde. Also ich wäre da kein Freund von, ja?
Nee, bei weitem nicht.
Oder stehe ich da rein auf weiter Flur? Würde, dann würde sich Facebook und Co. natürlich selber ins eigene Fleisch schneiden. Also das wäre natürlich, glaube ich, schon dann wieder natürlich ein Punkt, um die Leute auf so eine Applikation wie Signal oder Signal.
Ja, aber zu wirklich nicht Oma
nicht. Nein, Lukas, da widerspreche ich dir mal zu 100%. Denn ich glaube, dass mindestens 50-60% der WhatsApp-User das erstmal gar nicht mitkriegen würden, wenn dem so wäre und am Ende vom Tag, die sind doch alle bei WhatsApp und das kann ja nicht so schlimm sein.
Richtig. Ich habe nichts zu verbergen. Meine Daten sind komplett
transparent. Ich habe doch nichts zu verbergen. Die alte Nummer.
Ich installiere mir die Corona-App nicht, weil der Staat will mich ja nur ausweichen.
Bingo. Das ist auch so ein Ding, ne? Wirklich. Und dann wundern die Leute sich nicht, wenn die ins Auto steigen, dass das Handy dann sagt, nur noch 20 Minuten bis zur Arbeit. Das ist okay. Und dann
das fand ich zuerst mal übrigens ziemlich schräg, als ich es vor ein paar Jahren zuerst mal die Nachricht hatte. So, wir brauchen jetzt 3 Stunden bis nach Burgau. Was? Ich will nur einkaufen fahren. Tja. Ja, aber so ist es. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, Lukas. Selbst wenn WhatsApp und Facebook das so umsetzen würden, trotzdem würde alle Welt bei WhatsApp bleiben. Punkt.
Ja, glaube ich auch.
Es würde aber diesen Umstieg zu Signal und Co. würde es auf jeden Fall beschleunigen.
Es würde auf jeden Fall ein paar Leute geben, die dann auf so eine Art, ja, auf so eine zweite Plattform oder auf eine Alternativplattform wechseln. Aber die breite Masse, die kriegst du von WhatsApp so schnell nicht weg. Die werden, die sind ja nur seit Number One, also eine Oma Erna kriegst du nicht überzeugt, dass die das Signal benutzen soll. Weil die hat sich da gerade eingelebt bei WhatsApp. Und für die ist das Neuland, wenn ihr versteht, was ich meine. Und
oder da gibt's den Enkel Lukas, der dann das Handy von der Oma Ernie nimmt und sagt, du nutzt heute kein WhatsApp
mehr. Ja, aber dann sieht...
Sonst komme ich nicht mehr zum Zwiebelkuchen essen.
Dann sieht die Oma Erna, dass die vom Skat-Club die Tante Elmira nicht mehr bei Signal dabei ist und dann will die wieder WhatsApp benutzen. Naja, all solche Dinge.
Das ist ja der große Punkt, nämlich die breite Userschaft. Aber okay, ich wollte eigentlich nur als Randbemerkung zu dem Signal-Thema behandeln. Aber Carsten, du als Signal-User, wie Usability gleich einfach wie bei WhatsApp oder gibt es da irgendwelche Specials, die man beachten muss, ähnlich wie bei Threema, was die Kontaktherstellung angeht?
Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Also ich muss ehrlich sein, ich habe das jetzt auch seit Monaten nicht mehr benutzt. Das war für einen Chat in erster Linie, aber Installation ging schnell, hat alles gut gepasst. Ein paar Knöpfe sind halt woanders, aber das hat man sich ganz schnell neu angewöhnt. Also Usability, Installation, Inbetriebnahme war überhaupt kein Thema.
Ja, da wäre doch der erste Schritt mal auch für uns hier im trauten Kreis, einfach von WhatsApp unseren Gadgetfunk-Chat auf Signal zu schieben, oder?
Oder wir machen doch das Ding mit Slack. Haben wir auch schon mal überlegt.
Slack ist natürlich auch ein... Ja, lass uns zu Slack gehen.
Slack ist back.
Wie sicher ist Slack? Weiß das einer? Marian?
Gute Frage. Wir werden es in Erfahrung bringen.
Wir werden eine schöne Social-Media-Umfrage starten.
Bei unserer Zuhörerschaftinnen.
Richtig. Beim Gadgetfunk-Instagram-Account.
Anspielung.
Lukas, go for it. Go.
Follow us on Instagram.
Jeden Tag
eine Story. Gadgetfunk.
Muss sein. Jawohl.
Carsten. Noch was Neues. Sonos S2 ist gestartet. Sagt euch Neu-Gadget-Funkern das Thema was, weil Heiko und ich haben uns ja schon mal ziemlich echauffiert in, ist schon eine Zeit lang her.
Ist schon ein bisschen länger her, ja.
Drum vielleicht nochmal, was gestern geschah oder was zuletzt geschehen ist. Es gibt mehr oder weniger, du kannst die Sonos-Geräte, also Sonos, denke ich mal, ist jedem ein Begriff, das wahrscheinlich bekannteste Multiroom-Speaker, Hi-Fi-System, was derzeit so da draußen zu haben ist. Ich sage das bekannteste, ich habe es bewusst nicht gesagt, das Beste. Und du kannst deren Produkte eigentlich mittlerweile in zwei Klassen aufteilen. Und zwar die First-Gen-Geräte und die neueren. Was das Ding ist, ein bisschen bekannt gemacht hat und was für uns damals der Grund war, uns ein bisschen zu echauffieren, war zu dem Zeitpunkt eine Bekanntgabe von Sonos, dass sie den Support für ältere Geräte einstellen wollen würden. Damals gab es ein Angebot, dass du in dem Fall hier so meinen Play 5 Speaker zum Beispiel eintauschen könntest und dann kriegst du 30% auf ein neues Gerät, was natürlich totaler Mumpitz ist, weil das ein geiles Stück Hardware ist. Deutlich teurer. Hat schon richtig Geld gekostet damals, funktioniert auch noch. Wäre aber in dem Moment Elektroschrott, weil eben durch die Nutzung dieses Angebotes hätten sie das Gerät tiefvoltmäßig deaktiviert. Und dann wäre es wirklich Elektroschrott gewesen. Okay, dann kam der kleine Furor und Sonos hat von den ursprünglichen Plänen Abstand genommen. Also die Geräte werden jetzt weiter unterstützt. So, und was jetzt passiert ist, ist eben doch die Trennung in diese beiden Gerätelinien. Es gibt die S1-Linie, so heißt es seit neuem, und die neueren S2. Ich werde jetzt hier nicht anfangen, mit Produktnamen um mich zu werfen. Auf jeden Fall hast du jetzt so eine Art Trennung. So, warum ist das relevant? Weil nämlich seit dieser Woche zwei Sonos-Apps zur Verfügung stehen. Wie erzähle ich es dem Kinde? Also die Geräte, die ursprünglich hätten quasi verelektroschrottet werden sollen, laufen unter der Bezeichnung S1 und alle neueren sind jetzt in der S2-Familie. Du kannst sie alle noch über jeweils eine App ansprechen. Das Thema ist es einfach bloß, mit der S2-App, also mit der neueren, fallen dir deine alten Geräte raus. Die sind zwar noch verfügbar, aber kriegen keine neuen Features mehr ausgespielt. So die richtig neuen Feature-Updates, die gibt's nur für die ganz aktuellen Geräte. Was man jetzt machen kann, ist, also man verzichtet auf die neuen Features, wie Dolby Atmo etc. und betreibt seine alten Geräte in Kombination mit den neuen. Oder du machst eben zwei Gruppen, aber dann lassen die sich nicht mehr kombinieren.
Ja, du brauchst bei Zwing, glaube ich, dann auch beide Apps, wenn du beide Geräte Kategorien.
Wenn du Geräte oder? Beider Kategorien, ja genau. Du hast dann zwei Apps.
Das ist ziemlich cringe, ja.
Und kannst dann in meinem Fall mein Play 5 Standalone ansprechen. Brauchst aber, wenn ich meine Soundbar aktivieren wollen würde, musst du rübergehen in die S2 App.
Die aber gar nicht S2 heißt, oder? Die heißt ja, das finde ich das.
Na doch, die heißt schräg, schon oder? S2.
Ja, wenn ich es richtig sehe, in dem Logo, was gezeigt wird, ne, hast du bei der S2-Variante nur den Namenszug Sonos und bei der S1, beim alten Scheiß auf gut Deutsch, Sonos S1. Somit impliziert er, dass Sonos ohne Zusatz im App-Name oder im Icon auch, das ist die Sonos-App, die du nutzen willst, oder?
Ja, musst du halt wissen, ne?
Ja, ist halt schon ein bisschen perfide so.
Ja, und jetzt, also es ist, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich hier weitermachen werde. Momentan tendiere ich dazu, einfach mein Multiroom-System weiter aufrechtzuhalten und mit der abgespeckten App zu arbeiten, aber dann Zugriff auf alle zu haben. Weiß ich nicht, wie ich das in einem halben Jahr handhaben werde. Wird sich zeigen. Von bis. Also du kannst mit dem einfachen S1-Speaker anfangen. Der schaut so, der geht, oh Gott, preislich, wo liegt denn der, Heiko? 200, 270?
Ja, irgendwo da, 250 irgendwo, hätte ich jetzt aus dem Bauch rausgesagt für den Einstieg, ja.
Ja, genau, da geht's los mit dem kleinen. Das ist
Cheap Shit eigentlich, ja.
Das ist nicht Cheap Shit, nein, nein, by far not. Dann geht's hoch, ich glaube, die Soundbar ist momentan so bei um die 700. Und die ganz neuen Geräte habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil also es tut meinem Ego nicht gut.
Nee, braucht auch kein Mensch, ehrlich gesagt. Bleiben wir mal auf dem Teppich der Tatsachen.
Ja, aber es gibt ja auch Neukunden. Wenn du jetzt anfängst, ein Sondersystem einzurichten.
Die sind so, also so audiophil, dass die den Unterschied zwischen dem ganzen Scheiß hören. Entschuldigung. Ja. Not. Ja, wir reden über digital gestreamten Kram, ja, oder Musik oder irgendwie schlecht komprimierte MP3-Formate, die drüber abgespielt werden. Soll mir mal einer zeigen, wie er da audiophil richtig einreißen kann. Nämlich eben gar nicht. Ja, it's all about Marketing.
Das würde ich mir auch stark bezweifeln, dass man da qualitativ so daneben liegt mit einem anderen Gerät.
Ja, die sind funktionell, es ist total gut, was Sonos gemacht hat. Die waren wegweisend, die haben super Integration in alle Spotifys und anderen Dienste dieser Welt. Aber am Ende vom Tag, wenn du, das sind Multiroom-Systeme mit einer Plastikbox, wo Musik rauskommt, ja, mal besser, mal schlechter. Aber am Ende vom Tag, nach oben raus, also alles, was über 500.000, 700.000 Euro Installation geht, da gibt's mit Sicherheit andere Lösungen, die auch das Gleiche können, weniger kosten und vielleicht
das
nicht ganz so
gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was gibt's denn da für namenhafte Alternativen zu der Brand Sonos in dem Bereich?
Alle. Ja. Yamaha, Teufel, Denon, genau. Raumfeld. Jetzt habe ich natürlich, welche Werbepartner habe ich vergessen?
Ja, aber das Gleiche. Sogar meine Alexa kann Multiroom.
Take any of those.
Was heißt denn Multiroom?
Oh, Lukas stellt die guten Fragen. Das ist, wir laufen hier nämlich immer wieder Gefahr, so diese Schlagworte als
selbstverständlich
gesetzt,
Gott gegeben, als
selbstverständlich vorauszusetzen. Multiroom heißt einfach, dass du in unterschiedlichen Räumen Geräte miteinander kombinieren kannst als eine Musikabspieleinheit. Also Beispiel, du hast jetzt im Bad den kleinen S1 von Sonos und hast aber dann an deinem Rechner oder im Wohnzimmer die Playbar. Dann kannst du die synchronieren, kombinieren. Und auf beiden läuft zu jedem Zeitpunkt die gleiche Mucke. Vor allem synchron. Okay. Das Problem ist ja, wenn du bei zwei unterschiedlichen Streaming-Geräten zum Beispiel den gleichen Radiosender anmachst, hast du immer ein Delay.
Die laggen dann. Das heißt, ich kann alle Geräte auf einmal ansteuern.
Ja.
Alle sind miteinander verknüpft sozusagen.
Du hörst wenn den Beispiel gleichen Sound in allen Räumen. Das ist natürlich bei jeder Hausparty extrem wichtig, dass du da synchronisiert.
Und zum Beispiel im Pavillon am Pool so eine Sonos aufgestellt hat und dann halt auch im Partyraum und im Poolhaus dann natürlich gleichermaßen Beschallung möchte, dann ist das cool. Du kannst aber auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier aus dem Raum raus und dann geht der Raum aus und dann geht's in einem anderen Raum weiter. Wenn du zum Beispiel irgendwie gerade...
Was bei der Party sehr lustig sein könnte, diese Funktion, ja?
Ja, jetzt ist nicht unbedingt ein Partyumfeld, ne? Aber ich habe das schon...
Das heißt, ich kann die Geräte nochmal einzeln ansteuern und sagen, hey, du funktionierst es so.
Du kannst die einsteuern, aber auch als Gruppe, genau. Ja.
Okay. Ja, kannst du, wenn du in der Küche kochst, wenn du in der Küche halt gerade am Kochen bist und hast fertig, dann gehst du ins Esszimmer mit deinem Essen und dann spielt das da halt dann weiter und geht die Küche aus. Das kannst du auch machen.
Ja, und ein anderer, also ein großer Beauty-Aspekt an dem ganzen Thema ist halt, was heutzutage auch nicht mehr so der große Wurf ist, aber die App-Interoperabilität. Da war Sonos, also das war für mich damals so mit ein Grund, auf den Zug aufzuspringen, weil zu dem Zeitpunkt gab es nicht so viele Dinge, die du wirklich über Internetmusik
Ja, da waren sie wegweisend.
Und App steuern konntest. Von daher hat Sonos sich halt seinen Namen gemacht, weil die da ganz, ganz früh mit einer ganz, ganz guten Lösung am Start waren. Sicher, wenn du jetzt einen audiophilen Durchstarter fragst, dann wird der immer noch auf seinen Röhrenverstärker schwören und Sonos als seinen
billigen
Scheiß. Ja, natürlich. Also, aber gerade im Hi-Fi-Bereich ist er nach oben in überhaupt keine Decke.
Das stimmt.
Ja. Und wir fangen jetzt nicht an, über vergoldete Kabel zu reden, ne?
Die mehrere tausende Euro kosten.
Nö, machen wir nicht, aber wäre möglich. Und daher kommt halt, also für mich ist dieses ganze Multiroom auch mehr so ein Synonym für App und mittlerweile auch digitaler Sprachassistent-fähiger Musikbereitstellung.
Das ist doch dann bestimmt auch in das Smart Home Konzept integrierbar, das Ganze, oder?
Ja, aber das ist ja genau, wovon ich rede.
Genau, da kommt's ja her.
Ja. Okay.
Also
verstehe.
A.L.E. und am Ende ein A, Spiele Bayern 3. Und dann springt die Mucke automatisch an. Das kannst du halt mit deinem Transistorradio nicht.
Ja, super. Den ich natürlich aber auch nicht hab. Also.
Du hast kein Transistorradio, das gibt's doch nicht.
Ja, Lukas ist in der Generation, da langt ein Handy wahrscheinlich. Und dann haben wir unsere Boombox dazu.
Wahrscheinlich mal wirklich.
Ich hab meine JBL Partybox 300. Die reicht für die komplette Nachbarschaft aus.
Für die 300er Party.
Siehst du?
Richtig.
Wo geht die Party ab? Da geht die Party ab.
Ja,
habt ihr jetzt in meinem Turf hier
Kommentare zu dem Konzept oder eigentlich dachte schwierig. Ich auch eher bloß als kleine Nachricht hier im Themendurchgang.
Nee, es ist einfach schwieriger, zeigt dir, dass Sonos immer noch sehr sehr überzeugt von sich selbst und seiner Technik und seiner die Power des Brands ist, einfach mal mit zwei Apps daherzukommen, das ist schon ziemlich cringy.
Ja, aber auf der anderen Seite, es ist natürlich das, was sie tun mussten, um dem großen Shitstorm durch Abschalten der Geräte zu entgehen.
Ja, was? Entschuldigung.
Ja, die haben das Konzept eingeleitet gehabt und müssen den Weg jetzt natürlich weiter verfolgen auf die eine Art oder die andere. Und so wie ich das jetzt sehe, ist das der Kompromiss, den das Unternehmen geht. Du kannst deine alten weiter nutzen, haben wir dir dann doch versprochen, auf Nachdruck. Ja, wollten wir eigentlich nicht. Aber so kannst du es machen, wird halt nicht mehr mit neuen Features unterstützt, weil angeblich die Hardware und so weiter.
Ja, nicht richtig geil, aber ja. Es gibt einen Grund, warum ich keinen Sonos habe.
Für euch zur Information, der günstigste Speaker seitens Sonos liegt bei 200 Euro UVP.
Und das ist der S1, oder?
Das ist der One SL.
One SL.
Ohne Mikrofon für Musik und mehr.
Lukas.
Neuer Einstieg, Range.
Unendliche Welten.
Ja, was sagt der Sonos-Experte dazu?
Ja, wo wohnt er? Ich bin kein Sonos-Experte. Ich habe nur zwei.
Ich habe auch keinen Sonos zu Hause. Ich habe nur ganz viele A.L.E. XS und davon einen ganz großen, der okay für den Alltag okay Lautstärke und Substanz hat, was Musik angeht. Und
ja, das ist ja das andere Thema. Ich erinnere mich gerade hier neben Story am Rande, ich glaube, Belkan, als ich in deinem biologischen Alter war, also sprich, als meine Kinder in etwa so alt waren wie deine, habe ich meine Nakamichi Tapes verkauft, ich glaube Onkyo 4End und meine Infinity Boxen verkauft. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass da nichts mehr läuft außer Kinderliedern.
Oh ja. Und der Fernseher und nur noch Animationsfilme zeigt.
Ja, natürlich. Und mein, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, was für ein CD-Player ich hatte. Glaubst du, dass da CDs von mir drin waren? Nee, da war Billys freche Ferienbande Mix. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte so, damals hatte ich, kennt ihr noch die, Gott, wie hießen, Logitech Squeeze Box?
Ja,
was trinkst du?
Squeeze Box.
Ich mal direkt
googeln. Das war mein Einstieg in die digitale Musik. Lukas, du musst das definitiv googeln.
Ich auch.
Ich hoffe, das Internet ist so alt. Das war mein Einstieg in die digitale Musik und auf meiner geilen Stereoanlage lief wirklich bloß noch Kindermucke.
Aber Carsten, du hast doch nicht deinen Nakamichi Dragon verkauft, oder?
Doch, natürlich.
Warte, ich schüttel mich kurz. Ja, hätte ich vielleicht auch besser tun sollen, als noch mehr wert war. Aber ja, so.
Nur für die jungen Leute da draußen, das war so ein Gerät, da hat man diese Tonbänder auch bekannt als Kassetten eingelegt.
Eine Kompaktkassette?
Ja. Vorzugsweise hat der Tracking Metalltapes gegessen.
Boah. Das waren diese Dinger, die genau noch Azimut-Ablagerungen etc. Oh Gott. Genau.
Das Geile beim Dragon war halt gewesen. Viele Tapes hatten ja Forward, Backward, also Umschaltung ohne Kassette rauszunehmen. Und das Dragon hat das Fach auf Auto-Reverse, genau, sorry, den Begriff habe ich gesucht. Das Dragon hat halt das Deck aufgemacht, die Kassette hochgefahren, mechanisch gedreht, wieder reingefahren und
ablaufen lassen. Mega geil.
Ultramaschine. Das Beste, was ich damals für den Tape-Bereich Holmes. Aber okay, wir werden schon wieder retro.
Ja, da war die Musik noch magnetisch und ein bisschen overengineert, das Auto-Reverse.
Geringfügig. Aber wo wir bei Retro sind, ganz kurze Randnotiz, ja, für all die Retro-Liebhaberinnen und Liebhaber da draußen, die schon immer mal damit geliebäugelt haben, vielleicht einen alten Macintosh oder einen Amiga, einen C64 oder Schneider Amstrad zu Hause stehen zu haben. Ist alles gar kein Problem mehr, könnt ihr euch nämlich aus Pappe zusammenbauen.
Hä?
Und nicht aus dem Bravo-Magazin.
Nein, das ist nicht der Bravo-Starschnitt, ja, aus der CT. Das wäre mal eine geile Nummer für die CT oder so. Also der Starschnitt und dann kannst du den Amiga zusammenbauen. Aus Pappe.
Stimmt, ja.
C64.
Ich würde doch einen C64er.
Ja, nee, ich will, so ein Schneider Amstrad ist fast noch mehr ballsy. Egal.
Also, wo bekomme ich das denn her?
Ein findiger Mensch. Sinclair oder
Spektrum.
Oh. Oh ja, jetzt wo du sagst. Es gibt da draußen jemand, der hat sich berufen gefühlt, für eben all diese alten, schönen IT-Ikonen quasi Pappbausätze zusammenzuschustern, beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. Zusammenschustern müsst ihr das schon selbst. Sieht alles ziemlich nice aus. Gute Qualität auf den ersten Blick. Und stellt euch oder bringt euch in die Lage, auch so eine alte IT-Ikone ins Regal zu stellen. Und auf den ersten Blick geht es auf jeden Fall bei jeder Hausparty. Heißt es Hausparty, wenn es keine Hausparty ist?
Hermes Hausparty.
Geht auf jeden Fall, oh, danke für das nächste Intro, Carsten. Geht auf jeden Fall durch, als, oh, du hast so einen da stehen. Ja, du darfst nur nicht anfassen, weil, ne, sonst fällt er. Schöne Sache für all diejenigen, die sich so ein Ding mal zu Hause hinstellen wollen. Oder
kurze Frage, haben die Dinger Originalgröße?
Ich meine ja.
Bestimmt.
Das wäre, also ganz ehrlich, ich will so ein Ding haben. Ich will so ein Ding
haben. Das ist 1:1. Wenn ich das nicht ganz falsch sehe, ist mega. Das eine 1:1 Geschichte.
Ach, das ist eine super, richtig geile
super witzige Idee. Ja, für ein paar Euro so ein Ding zu haben. Ja. Seine alte Jugendliebe quasi in 0 und 1 oder die alte 0 und 1 Jugendliebe als Hardware dastehen zu haben. Nice. Finde ich einfach eine nette Idee.
Ja, und Wie komme ich da dran? Wie kann ich mir das holen? Gibt's das irgendwie zum Kaufen kann ich mir das downloaden oder?
Du kannst dir es erdenken, da wird nicht viel passieren, aber meistens ist ein monetärer Aspekt dahinter. Wir verlinken euch natürlich in den Shownotes den entsprechenden Nachschlagelink, in dem dann auch zu sehen ist, wo man das Ganze bestellen kann.
Die haben schon mal einen Kunden.
Also kannst du halt online bestellen, auf gut Deutsch. So wie alles mittlerweile kannst du auch das online bestellen. Denn wie gesagt, Wünsche alleine werden dann nicht mental umgesetzt. Also ganz
nett. Ich war tatsächlich mal kurze Zeit bisschen auf eBay Kleinanzeigen mal unterwegs und habe genau nach solchen Raritäten gesucht.
Oh.
Und das ist, also wenn du da wirklich ein gutes Stück haben möchtest, wenn du überhaupt eins findest, dann musst du schon richtig in die Tasche langen.
Also ich bin gerade auf der Seite und jetzt, also so wie ich das sehe, ist das für Umme. Du kannst dir hier ein PDF mit dem Pattern runterladen. Das ist dann halt wahrscheinlich nicht Originalgröße, aber hier gibt's PDFe, die du dir wahrscheinlich dann einfach ausdruckst auf Karton oder festes Papier und dann war's das.
Dann brauchst du noch ein Uhu und ein Cuttermesser und dann...
Oder ein Prittstift.
Ja, aber das lässt sich ja lösen.
Cool.
Schauen, bist du auch bei Rocky
Bergen? Also so viel zur Originalgröße.
Ja, ist ein kostenloses PDF.
Ja. Download the Pattern, right. Ja, das ist noch viel geiler.
Das ist noch geiler, wirklich.
Ja, aber dann hast du was zu tun mit deinen Jungs.
Vor allem Fun Fact, du kannst dir für den Monitor auch verschiedene Spielvarianten ausdrucken als Hintergrund. Und ich sehe hier auch Test Drive. Junge, ist das geil.
Und China, ich krieg gar nicht genug von der Seite. Da gibt es auch eine alte alten Ghetto Blaster, kannst du dir ausdrucken. Und auch ein Sega Master System kannst du dir auch ausdrucken. Mega cool. Also
Belkan, ich hoffe, du hast deine Hose noch an.
Natürlich habe ich noch eine Hose an. Nichts trägt mich von meinen
Fußbüchen Beinkleidern. Es ging um deine Hose, nicht eine Hose.
Nichts auf dieser Welt könnte mich von meinen fürstlichen Beinkleidern trennen.
Und so wie ich das sehe, kannst du die PDFs auch in der Größe schön skalieren. Das heißt, die Größenfrage hat sich damit auch erledigt.
Da kannst du es halt irgendwann nicht mehr daheim ausdrucken. Aber ja,
okay. Ja, so ein Amiga in 2:1 Größe, naja, könnte ein bisschen auffallen, dass es nicht ganz original ist, aber...
Dann wird es in Zukunft bei mir meinerseits das Problem geben, dass ich mir keine leeren PlayStation 3 Kartons mehr hole, sondern leere Amiga 500 Kartons hole und denke, es sind die echten. Ach, meine eBay-Zeit, da muss ich gerade dran denken, tut mir leid.
Was auch immer du gesagt hast, das ging leider im Discord unter.
Ich finde das Standbild von Lukas gerade, oh, ist leider ist er wieder da. Das war herzallerliebst.
Leider ist er wieder da. Oh. Nein, aber wie gesagt, nette Sache, schaut's euch an. Rocky Bergen, wir verlinken es in der Shownote, rockybergen.com. Ja, geiler Scheiß eigentlich. Schöne Idee.
Mega.
Dass sich jemand so viel Mühe macht, das Ganze zu skalieren. Und ja, dann falten. Ja. Sehr cool.
Back to the roots.
Schöne graue Kisten. So, was vielleicht in die gleiche Halbwertszeit oder Wahrnehmungszeit geht, sind ja vielleicht Themen aus der E-Mobilitätsbranche. Hab ich gehört.
Was könnte denn da anders? Ich dachte, da wäre ja schon alles gesagt.
Na, jetzt.
Diese E-Autos werden total überschätzt. Ich glaube, die wird es bald nicht mehr geben.
Die werden auf jeden Fall mehr gefördert als Verbrenner momentan.
Alles bloß ein Meme. Genau wie dieses Internet. Das ist nicht gekommen, um zu bleiben.
Eine Modeerscheinung, ne?
Mhm.
Ja. Das Internet ist für uns alle Neuland.
Ja.
Ja. 16 Jahre und 2 Millionen Kilometer, sage ich nur.
Hat das Internet...
Der Tesla-Lieferant... Ja, hat das Internet... Nein, Contemporary Amperex Technology Limited ist ein chinesischer Batteriehersteller, unter anderem Partner von Navid Wunders Tesla, aber auch Volkswagen. Und die haben jetzt eine neue Autobatterie angekündigt, die angeblich 16 Jahre lang halten soll und oder 2 Millionen Kilometer respektive 1,25 Millionen Meilen an Laufleistung haben soll.
Oh, das ist meine Hausnummer. Wow,
knackige Ansage, wa?
Das ist echt eine Ansage.
Ich will gerade, welches
Belkan, Auto. Du kennst dich ja aus mit.
Ja, ich frage mich jetzt gerade, auf was Taxis, auf was für der Basis diese Batterie dann bestünde.
Ja, wahrscheinlich, bis sie dann irgendwann die Ladezyklen nicht mehr relevant sind.
Belkan, du meinst, auf welcher Basis chemischer Elemente bezogen besteht, oder?
Ja, genau. Ja, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das auf Lithiumbasis dann läuft, oder?
I don't fucking know, ich glaube, das sind teilweise auch die Geheimnisse des Herstellers, ne?
Ach, das ist, jetzt kommt auch die
Mystik. Meinst du, da gibt's keinen PDF zum Nachbau-Download?
Ich baue mir, ich
hab grad die PDF von dem Tesla S runtergeladen. I don't know, ich bin da nicht so tief drin. Carsten, kannst du Licht ins Dunkel bringen?
Nö. Aber ich finde die Daten einfach beeindruckend.
Ja. Das ist exorbitant, wenn man sich die Verhältnisse von aktuellen Batteriemodellen sich anguckt, wie da die Verschleißzeit ist. Halbwertszeit, wie ihr sie auch immer nennen wollt.
Ich glaube, die liegt bei 150.000 Meilen. Im Vergleich zu 1,25 Millionen.
Da darf aber auch nie 0 Grad sein, oder man darf dann, also da muss man dann wirklich wie Oma Erna fahren, und vor allem darf man da auch auf keinen Fall irgendwie das Ding zu heiß machen, zu kalt. Also eigentlich darf es nicht draußen fahren. Sagen wir mal so. Damit es diese 150.000 dann auch tatsächlich, ich glaube es nicht, also das ist nicht real, das ist unter realen Bedingungen sehr unrealistisch, dass die überhaupt so lange halten. Und wenn die dann hier angeben, 16 Jahre, wow.
Ja, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, selbst wenn die sich, wenn die lügen würden und irgendwie übertreiben würden, es wären nur 8 Jahre. 8 Jahre ist schon heftig für so eine Batterie.
Na, 8 Jahre ist, glaube ich, momentan so der auch eine von den Hashtags, die sie raushalten in puncto Laufleistung. 8 Jahre, 150.000 Meilen habe ich so im Kopf als
Eckdaten. Ja, das sind so, glaube ich, die aktuellen Eckdaten. Und
das heißt, ich kann entweder 16 Jahre oder 2 Millionen Kilometer einfach nur laden und fahren. Laden, fahren, laden, fahren. In diesem Zyklus.
Ja, du nicht mit deinem Fahrstil, aber theoretisch schon.
Okay. Ja gut, das ist halt wahrscheinlich eine Berechnung, die man so in der Praxis natürlich nicht testen konnte.
Nein, aber wer fährt denn
Frage, wie kommen die? Das steht noch am Anfang, glaube ich.
Dicker, wer fährt denn 2 Millionen Kilometer mit deinem Fahrzeug? Das ist das Problem.
Fahr mal 2 Millionen Kilometer mit dem Tesla.
Mein Motorrad drauf.
Ja, wahrscheinlich ist das Spannende daran eher so die Weiterverwendbarkeit, weil die wenigsten Autos halten 16 Jahre. Also wenn so eine Batterie wirklich das hält, was sie verspricht, dann kann man die in mindestens 2 Fahrzeuge einbauen. Eher mehr.
Und das bei nur 10% mehr Kosten als zu gängigen Batterielösungen.
Das ist wow, einfach nur wow.
Das ist, also wenn sie dem Folge leisten, was da rausgekommen wurde, dann ist das schon eine harte Ansage an all die anderen Akkumulatorenhersteller.
Vor allem im herkömmlichen Segment.
Ja. Du meinst an Varta und Energizer und
Ja, name it how you want it, ja. Ja, aber wobei, ich weiß gar nicht, ob diese, ich sag mal, Handelsmarken, wie du sie gerade genannt hast,
Nein, das ist ganz anderes Rolle Business. Spielen,
aber das ist schon sehr, das sehr ist, heftig.
Das hier reden wir von Hochleistungsbatterien. Das ist ein ganz anderer Schnack.
Ja. Und ich dachte, mein Fitnessband ist schon echt hart.
Du hast eine kleine Hochleistungsbatterie in deinem Fitnessband.
Ja. Zuletzt aufgeladen vor 14 Tagen. Und ich habe noch.
Das ist eine Maschine, Mann.
Ich habe noch 44%.
Respekt.
Ja.
Mhm.
Und ich bin froh, wenn meine Apple Watch 2 Tage lang durchhält.
Nein, das Blöde ja, ist, aber ich habe jetzt mein Ladekabel dafür irgendwo hingelegt. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Also wenn der Akku leer ist, dann muss ich das mal gucken, ob ich das Ding wiederfinde, weil ich das schon so lange.
Ach, das hat kein USB, sondern das hat so einen speziellen Nupsi.
Ja, es hat so ein Cradle, so eine Art Ladeschale, in die man die einlegt und dann ein USB, ein bisschen umständlich, aber man muss es ja eh nur alle paar Wochen machen und dann ist aber auch in einer halben Stunde ist das Ding auch schon voll. Es hat ja einen ganz kleinen Akku.
Ja,
aber was ist denn das für eine
Watch? Ohne Ladeschale bleibt auch der kleine Akku leer, ne?
So ist es. Es ist ein Mi Band 4 von Xiaomi, Leute.
Irgendwie werden wir den Lukas jetzt zwangsverpflichten, Folgen, in denen er nicht selber dabei war, nachzuhören, sonst darf er nicht mehr rein in den Podcast.
Ich möchte nur die Zuhörer, die die anderen Folgen verpasst haben, mitnehmen.
Taktisch.
Oh, mehr taktisch. Oh, mein Lieber. Nice try, aber funktioniert nicht.
Guter Konter. Der bestmögliche Konter wahrscheinlich.
5 aus 5.
Noch mehr News von Tesla. Diesmal wirklich von Tesla. Solardachziegel. Eventuell sogar noch dieses Jahr auch in Deutschland erhältlich. Auch eine schöne Geschichte.
Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Da bin ich mal gespannt.
Also basiert einfach auf dem Prinzip, dass du deine Ziegeln oben durch Solarziegeln ersetzt, dann brauchst du halt noch ein, oh Gott, es fehlt mir der Fachbegriff. Ich glaube, Powerwall heißt das Ding, genau. Also dass dann eben diese Solarenergie in dein reguläres Stromnetz einspeist. Das ist das Teuerste wahrscheinlich an dem ganzen Ding. Und dann musst du dir halt keine unschönen Solarpaneele aufs Dach kleben, sondern hast ganz unauffällig deine Ziegeln, deine Schindeln ersetzt durch Solartechnologie. Und das ist wohl so stabil, dass es auch Hagel standhält etc.
Ja, eigentlich habe ich mir das genau so vorgestellt. Damals, als hier diese Photovoltaik-Geschichte hochkam, wo ich mir dann gedacht habe, das kann doch so nicht, das ist so eine geile Technologie und so innovativ. Und dann sind das immer noch diese Kollektoren, diese Scheiben, die man dann im Grunde an das Haus pappt. Da gibt's keine bessere Lösung und das da ist 2.0 Photovoltaik.
Was, um da ein bisschen die Lanze zu brechen, das meiste, was in Deutschland verbaut wird, sind nicht reine Photovoltaikzellen, sondern eine Mischung aus Wärmetauscher oder auch Brauchwasseraufheizung und Photovoltaik. Deswegen sind diese Kästen auch meistens ein bisschen größer. Aber wenn es rein um die Photovoltaik geht, ist es natürlich das, was du haben möchtest. Ja, einfach nichts irgendwie draufflanschen und sondern einfach deine Schindeln oder deine Ziegeln zu ersetzen mit dem richtigen Stückchen Technik und das dann hoffentlich zum fairen Preis auch ins deutsche Stromnetz einspeisen zu können, weil selbst verbrauchen darfst du es ja nicht. Was ich persönlich immer noch nicht verstehe, aber okay, ist es.
Ja, das erschließt sich mich auch nicht so ganz.
Habe ich nie verstanden, diese Thematik, dass du den Strom, den du selbst erzeugst auf deinem Dach, nicht selbst verwenden darfst, sondern du musst es einspeisen, kriegst dafür einen Kilowattsatz von deinem Stromanbieter oder von deinem Vertragspartner, kaufst aber deinen Brauchstrom trotzdem wieder zurück. Das, egal. Eine ganz andere Diskussion.
Man muss nicht alles verstehen.
Nein, aber cool ist, wieder mal Tesla, ja. Grüße gehen raus an Elon. Ja, schöne Geschichte.
Und seine Buddies, lassen wir das. Apropos nicht verstehen, eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, warum ist eigentlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, warum ist eigentlich diese Corona-App noch nicht da für Deutschland?
Die Frage habe ich komplett verdrängt, muss ich ehrlich sagen. Denn sie ist nicht da. Immer noch nicht da. Nachdem ja vor Tagen.
Es gab doch zwischenzeitlich mal Versuche. Ich glaube auch seitens der Telekom war doch mal was im Spiel. Nimmt mich da mal mit. Was habe ich da verpasst?
Viele Derivate, aber nichts, was fertig ist. Ehrlich gesagt. Es ist nicht nachzuvollziehen. Ganz am Anfang dieser Corona-Diskussion stand ja Das Setup möchte ich zentral, dezentral haben. Wie soll das Ganze funktionieren? Hat der CCC sich sehr massiv eingebracht, was den Datenschutz angeht. Und irgendwann wurde der Konsens gefunden, das Ganze dezentral abzufackeln. Dann ging es thematisch in die richtige Richtung. Der Code wird massiv getestet momentan. Ist auf GitHub auch frei einsehbar für iOS und für Android-Varianten. Aber es ist halt noch nicht ausgerollt worden, warum dem so ist. Muss ich ehrlich sagen, fällt in der Recherche ein bisschen unter das Thema von mir mit I'm sick of it all und ja, wenn es kommt, dann kommt's. Da bin ich ein bisschen abgestumpft, muss ich sagen. Hätte mit Sicherheit schneller sein können, aber ich kann nicht genau sagen, warum es noch nicht live ist.
Ja, das ist halt die Frage, welchen Tod willst du sterben? Ich meine, Frankreich ist einen anderen Weg gegangen, hat jetzt ein Produkt, was nichts taugt. Vielleicht macht es Sinn, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen und dann mit was Gescheibem an den Start zu gehen. Vielleicht ist die ganze Virenkiste auch schon durch, bis Deutschland ein entsprechendes Produkt entwickelt hat. I don't know.
Ja, in dem Thema kannst du dich halt ziemlich leicht, ziemlich heftig verbrennen. Deswegen sind da wahrscheinlich viele ziemlich vorsichtig.
Definiere verbrennen.
Ja, also wenn ich mir denke, dass da natürlich irgendwelche Datenschutzlücken geben sollte, weil ich halt als Softwarehersteller schnell raushauen, ich will der Erste sein und dann passieren halt, sag ich mal, Basic-Fehler oder irgendwelche Datenlecks etc., dann verbrenne ich mir halt als Marke komplett das Image.
Und das meine ich mit verbrennen. Als Marke setzt du Bundesregierung oder...
Ja, aber auch die. Ich weiß nicht, wie da die Regularien sind, wer sowas veröffentlichen darf, wer da
auch die Bundesregierung veröffentlichen dürfen, darf jeder eine App, aber es soll ja eine App sein, die als Grundlage für die Gesamtforschung dient. Und das kann natürlich nicht irgendwie ein Einzelunternehmen raushauen, sondern das muss dann schon von regierungsseitig passieren.
Und die wollen halt auch keinen Stress recht. Mit Xavier Naidu.
Und Attila. Nee, aber soweit ich weiß, sind SAP und Telekom auch federführend. Das hast du ja schon angetriggert vorhin, Lukas. Ja, aber das war meine Eingangsfrage. Warum ist das Ding noch nicht da? Braucht Deutschland mal wieder so lang? Oder warum kann man nicht einfach irgend sowas aus Asien nehmen? Da scheint ja gut zu funktionieren.
Die Frage ist halt, ob das Lastenheft, also ob wirklich die genauen Funktionen, die hinter so einer App stehen sollen, ob die wirklich feststehen ob sich da alle einig sind. Das ist ja, glaube ich, auch eine große Frage.
Ja, die Funktionen sind
definiert. Das ist ganz klar definiert. Ja, Tracing, das nicht Tracking, definiert. Bitte Tracing.
Tracing. Ja, ist was anderes. Sorry.
Das ist ganz klar definiert und die
und die APIs stehen auch übrigens.
Also das ist ja die Frage, Huawei. Das ist genau die Frage. Ne? Ist also die App schon fertiggestellt und eventuell ein Problem, etwas auf nationales, auf Länderebene irgendwie zu vereinheitlichen, weil sonst macht es keinen Sinn? Oder ist das...
Laut GitHub ist der Core schon ziemlich fertig. Ja, da fehlt es natürlich an dem einen oder anderen Ende noch ein bisschen an der finalen Ausschmückung, aber von der Kernfunktionalität steht das Ding eigentlich und ist auch relativ safe, was
für Android und iOS.
Richtig. Mhm. Ist eigentlich marktreif bzw. Rollout bereit durch XYZ. Ja, da ist wieder die Frage, wer rollt es aus, wer maintaint es? Es ist kristallklar in seiner ich sag mal Schaffungsgeschichte, also es ist für jeden den es interessiert und der es interpretieren kann nachvollziehbar, was das Ding macht. Somit ist die Transparenz zu 100% gegeben. Es fehlt, glaube ich, momentan so ein bisschen am Carrier und ich hoffe, dass ein Grund der Verzögerung auch das Signal aus Frankreich war, denn Frankreich hat ja auf dem konträres System gesetzt. Also Deutschland möchte dezentral gehen aus Sicherheitsgründen und DSGVO-Gründen. Frankreich hat auf eine zentralisierte Lösung gesetzt, die hanebüchen schlecht war eigentlich. Und eine vertane Chance, intereuropäisch wieder zu operieren, was das Thema angeht. Und da hoffe ich, dass da ein paar Einflüsse zusammenkommen, dass auch Deutschland ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Wie kann ich denn die europäischen Nachbarn da mit einbinden, anbinden an das ganze Thema, um es auch mittellangfristig sinnvoll nutzen zu können. Aber warum genau es noch nicht wirklich live ist, kann ich ja auch nicht genau sagen. Aber vom Code-Aspekt her schaut es schon sehr, sehr, sehr durchdacht und skalierbar in alle Richtungen aus. Also da kann man keinen
Vorwurf machen. Das ist doch schon mal schön.
Hat jemand Ahnung,
ist doch schon mal schön, wenn da
wie das in unseren europäischen Nachbarländern ausschaut? Italien, Spanien, Nordics?
Alles nicht wirklich
weiß auch spruchreif keiner,
momentan. Nee, es ist alles nicht wirklich spruchreif.
Also wir hinken dann nicht der Entwicklung hinterher, sondern wir sind einfach als Europa nicht so schnell wie der Asiat.
Kommt auf den, den Asiaten kannst du damit nicht vergleichen, Carsten. Der Asiat, der gemeine Asiat, und dann nehmen wir mal den größten Asiaten da drüben, nämlich China. Das ist nicht wirklich, oder auch kannst auch Südkorea nehmen als Beispiel. Da greifen ganz andere Mechanismen und die Leute sind ganz anders drauf trainiert mit oder doktriniert, was die Verarbeitung ihrer Daten angeht, sage ich mal vorsichtig.
Die haben ja eine ganz andere Basis, was die Informationsgebung angeht. Also die können ja schon mal ganz anders an diese herangehen.
Ja, aber das heißt eigentlich dann, dass was der Veröffentlichung einer solchen App im Wege steht, ist der Datenschutz. Und der wird in dieser Position anscheinend höher gerankt als der Informationsgewinn über die Verbreitung des Virus.
Es geht ja mehr um die Verfolgung der Infektionsketten. Über den Virus
das ist die Information.
Es geht ja nur um die Verbreitung.
Ich habe gesagt, die Verbreitung des Virus.
Ja, in der Blase ja. Die Asiaten sind da anders getrimmt und jetzt spulen wir mal die Zeitleiste 2 Jahre zurück. Was für ein Hexenwerk wurde in Europa gemacht, was Datenschutz anging? Alle haben sich auf den Kopf gestellt.
Ja, DGSVO ist schon klar.
Ja.
Mai 2018.
Ja, kannst ja nicht auf der einen Seite, kannst ja nicht dafür alles kippen, wo gefühlt hochbezahlte europäische Politiker
gekämpft haben, oder was? Ich wollte auch gar nicht werten an der Stelle, sondern ich will einfach bloß hier Fragen stellen und die beantworten. Ob das jetzt gut ist oder ethisch vertretbar, dass man die DGSVO über den Informationsgewinn setzt, das obliegt nicht mir und meiner Entscheidung. Das ist ein ganz anderer Schnack.
Ja, um bei den anderen Schnack-Thematik zu bleiben, was das angeht. Was nutzt dir eine App, die Infektionswege aufzeigt, wenn du momentan Auswüchse von whatever hast, wo sich 1.000, 10.000, 100.000 Leute treffen, sei es zu dem einen Thema oder sei es zu dem anderen Thema, möchte gar nicht näher drauf eingehen, dann wird es eh ab absurdum geführt. Ja, Fußball ist ja auch clean dabei, weil der ist schön ghosty, ja, aber Black Lives Matters, wichtiges Thema, aber in der Form von der Demonstrationswut, die da gerade gelebt wird, gar nicht übereinzubringen mit dem Ansatz, wie verbreitet sich ein Virus? Wenn solche Dinge stattfinden, brauchst du keine Tracing-App. Ja? Komplett ab absurdum geführt. Aber das ist, wie gesagt,
sind wir ja wieder beim Eingangsthema. Was bewirkt was? Soll ich jetzt den Virologen / der Regierung glauben, dass man konservativ an die Sache rangehen soll? Oder packe ich meinen Rage einfach so weit aus, dass es mir wurscht ist und ich gehe auf die Straße und schreie Leute ohne Maske ins Gesicht oder zweifle die Maske überhaupt an oder sag die Infektion, ich kenne immer noch keinen Corona-Infizierten, das gibt's nicht, also brauche ich die Maske nicht. Ich glaube, da haben wir eingangs dieser Sendung schon genug Zeit investiert.
Ja, nur mein Gedanken dazu.
An der Stelle nochmal, wo wir gerade wieder diesen Spin Richtung Informations Verbreitung, Manipulation haben. Noch eine nette Geschichte, ich glaube sogar von heute, also wir nehmen am Dienstagabend auf und wir sprachen in der letzten Sendung ja bereits über Twitter, Facebook, Zensur oder einfach nur Kennzeichnung von gewissen Tweets, die Unwahrheit verbreiten oder eventuell sogar gewaltverherrlichend daherkommen. Ihr erinnert euch alle bis auf Lukas.
Ja.
Was jetzt kürzlich passiert ist, es gibt einen Twitter-Account, der die Inhalte eines gewissen Donald T. aus den Vereinigten Staaten von A 1:1 kopiert hat. Und unter einem, also wirklich wortgleich die gleichen Informationen in den Äther gehauen hat über Twitter. Guess what? Keine 3 Tage hat's gedauert und der Account war dood. Gesperrt. Wegen Gewaltverherrlichung. Tja. Das stelle ich jetzt einfach mal so als Fakt in den Raum. Ich bin ja heute nur faktisch und nicht ethisch-moralisch wertend, habe ich ja eben schon festgestellt. Was meint ihr dazu? Ist krass, oder?
Ja, das wirbelt so einige Fragen auf, ne? Warum wird 1:1 kopiertes Gut oder Content auf der einen Seite als bedenklich eingestuft und gestoppt und auf der anderen Seite nicht?
Ja, weil es auf der einen Seite von Person A kommt. Ja, öffentliches Interesse.
Ist das denn so richtig?
Wie meinst du?
Ich meine, ist das nicht ein bisschen unfair, wenn Carsten jetzt beispielsweise das Gleiche sagen würde wie, also das ist natürlich nicht die zentrale Frage hier in diesem Zusammenhang, aber mir kommt direkt die Frage auf, wie kann das sein, dass Twitter auf der einen Seite diese Aussagen irgendwie als bedenklich einstuft und diesen Account stoppt und bei dem Präsidenten ist das dann halt nicht gewaltverherrlichend, Fragezeichen?
Doch, es ist ja gewaltverherrlichend, nur der Account wurde nicht stillgelegt, respektive gestoppt, sondern er wurde halt hinter so einer Clickwall versteckt. Obacht, Leute. Mhm. Aber anscheinend liegt es dann doch noch im öffentlichen Interesse, an diese Infos zu kommen, weil der Infogeber eben ein anderer war.
Mhm. Auf welcher Basis hat denn Twitter den Test-Account mit dem gleichen Content vom Trump?
Gewaltverherrlichung.
Gewaltverherrlichung, okay. Das ist ja echt eine sehr, sehr gute Frage, ne?
Ja, ich meine, die Problematik liegt natürlich tiefer und ich denke mal, da werden wir auch keine Lösung finden. Es ist ja bloß exemplarisch, dass man eben an unterschiedliche Leute, natürlich werde ich von Twitter anders behandelt als Angela Merkel oder wahrscheinlich sogar als Lothar Matthäus, wenn der überhaupt einen Twitter-Account hat, weil eben Person des öffentlichen Lebens. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach die Idee, das einfach mal auszuprobieren, wie lange es gehen kann, super. Und das Ergebnis auch auf die eine oder andere Art signifikant. Mhm. Ja, nur weil der eine halt 200 Follower hat und der andere, wie viel? 60 Millionen? Also unfassbar viele. Und natürlich dann auch noch so eine exponierte Stellung dank seines Jobs hat. Ja. 68 Stunden hat es gedauert. Genau. Und dann wurde der Kanal erstmal gesperrt.
Puff.
Ja. Enough said.
Boing.
Ja, da sieht man mal wieder, dass halt, wie gesagt, einige Personen des öffentlichen Lebens da eine Sonderstellung haben, ne? Und ich glaube, so ein Account wie ein Donald Trump besitzt auf Twitter kann halt auch einfach nicht so gecancelt werden. Da würde dann halt richtiger
Alarm
da draußen passieren.
Natürlich könnte er, aber wird er halt nicht, ja.
Carsten, weißt du vielleicht zufällig, was der Test-Account für eine Reichweite dann hatte?
Nein. Nee. Ist jetzt auch stillgelegt. Okay. Aber wenn ihr noch ein bisschen weiter schnackt, kann ich ja mal versuchen. 271 Tweets. Will they suspend me?
Ja, das ist schon krass. Ich meine, er ist auch der Präsident und allein schon, dass der so Inhalte irgendwie bei Twitter postet, die schon als gewaltverherrlichend sind, ist schon für mich ein Unding. Also
diese Reichweite von diesen Posts ist ja wirklich utopisch. Das ist ja wirklich, also das,
ich glaube,
kein Mensch da draußen erreicht so viele Leute mit diesen Posts, würde ich jetzt mal so sagen.
Die Antwort auf deine Frage, 52.800 Follower mittlerweile. Aber natürlich ist die ganze Geschichte auch jetzt groß aufgebauscht worden.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das in letzter Zeit, das hat die Berichterstattung angezogen hat.
Ja gut, da geht es ja im ersten Schritt auch nicht um den Content, was dieser Account preisgegeben hat, sondern geht es ja wirklich im Endeffekt um das Experiment. Ne? Den Content könnten sie sich auch auf dem anderen Account.
Ja, aber Account und Content ist natürlich im Zuge von Trump ja nochmal sehr viel beschissener zu sehen, in Anführungszeichen. Denn all die Präsidenten vorher, die ein bisschen gefiltert haben, hatten nicht ihren eigenen Twitter-Account als Usage. Oder bin ich da falsch? Hatte Obama nicht einen anderen Twitter-Namen? Oder gibt's für den amerikanischen
Präsidenten? Ja, Obama hat, glaube ich, als POTUS getwittert.
Genau, POTUS war ja der official Twitter-Account für den amtierenden Präsidenten. Was vollkommen cool ist,
ja.
Vollkommen okay. Mhm. Aber Donald J. fucking Trump hat drauf geschissen und macht unter Donald J. fucking Trump. Somit ist es.
Ja, weil natürlich auf POTUS hat nicht nur er Zugriff, sondern da gibt's alle POTUS-Tweets müssen archiviert werden, etc. Und
da gibt's einen Grund für.
Ja, auch gerne mal. Ja, natürlich.
Ach so,
da gibt's im Zweifel auch noch ein Team, was ihn beraten kann oder ihm beraten zur Seite steht, ob er das tweeten sollte oder nicht. Wahrscheinlich ist POTUS auch bei Definition nicht so für persönliche Meinungen gedacht, sondern eher für offizielle Verlautbarungen. Ja. Also es gibt tausend Gründe, warum er seinen Privataccount nutzt.
Ja, das ist passt auch
zu ihm, ne? Also Präsident von Amerika, von Staaten, ja. Dass dieses ich benutze meinen blauhakigen Donald J. fucking Trump Account, um meinen Populismus rauszuplärren, dass es halt richtig auf einer ganz anderen Messlatte liegt als alles, was in der Vergangenheit war, haben wir in den letzten Monaten ja gelernt. Ja, und das nichts vergleichen ist, ne, auf alles Scheiß wissen wir auch. Also von daher,
I don't care. Wie viele Follower hat der nochmal, hast du gesagt? 60 Millionen?
Donald selber hätte ich jetzt aus der Hüfte geschossen, gesagt, aber bevor
ich glaube, es ist nicht so weit weg von der Realität.
Ja, das beschränkt sich ja leider nicht nur auf Twitter, weil sobald er was twittert, landet das ja in so ziemlich allen News und Gazetten und NTV und N24 Berichterstattungen. Das heißt, die Reichweite ist dann nochmal verzehnfacht.
Ja, ihr müsst mal gucken, was er auch auf Facebook raushaut. Und das ist ja was in den Medien gar nicht stattfindet. Ja, wie viel Posts pro Tag der auf Facebook raushaut?
81,9 Millionen Follower. Boah,
das ist fast die BRD.
Ziehst du 10 Millionen Bots ab und alles ist gut. Ja, ist so.
Glaubt ihr tatsächlich, dass der Kollege die Beiträge selber verfasst? Oder glaubt ihr, der hat dahinter nochmal ein Team, das ihn dementsprechend
bewegt? Wenn er ein Team hätte, würde da nicht das rausfallen, was rausfällt.
Ja, das macht seine Mutti.
Also ich bin immer wieder überrascht, dass die Orthographie anscheinend doch relativ gut ist, dafür, dass der Satzbau überschaubar komplex ist, aber bis auf, oh Gott, was war das damals? Ofifi? Stimmt zumindest die Satzstellung
Ofifi,
und die Rechtschreibung.
Ich hab schon wieder vergessen, fucking hell.
Autokorrektur sei Dank, oder wie?
Mhm. I don't know.
Also es kann schon sein, dass das halt, dass der wirklich beraten wird und dass das halt, dass er halt sich wünscht, dass das taktisch immer noch so ist, wie er es halt gerne hätte.
Ja, weil für ihn ist es so, wie er es, also Parallelrealitäten existieren nicht. Es ist so, wie er.
Ja, ist echt wirklich so ein My Way or Highway Typ, ne?
Und wenn er abgewählt werden würde, würde er es nicht akzeptieren und bereitet ganz offensichtlich schon entsprechend Schritte vor. Aber das hat es mit Gadgetfunk, glaube ich, gerade nicht mehr allzu viel zu tun.
Gott sei Dank.
Das ist richtig. Das ist richtig. Im Übrigen so durchschnittlicher Output auf Facebook, 700 Posts pro Tag in seinen Gruppen und sowas. Ne?
700?
Boah.
Beiträge pro Tag in
der Gruppe. Ja, haben wir in der letzten Folge.
Trump präsent, ja. Krass. Schon mal gehabt, ne?
Ja.
Ja.
Also ja, es gibt jetzt wirklich hier die Nachhörpflicht für Gadgetfunk-Podcaster, die verhindert sind.
Die für meinen
Aber es ist echt, gar nicht es ist echt waren. Übel. Ich habe hier gerade die Trump-Timeline offen und ich komme mir vor, als ob ich auf eine Slot-Maschine schaue. Weil die Likes, Retweets, Herzchen, die gehen hier im Sekundentakt hoch. Das ist echt übel.
Ja, sad but true.
Wie bei der Slot-Maschine, wo es immer höher läuft.
Und wahrscheinlich nicht nur für den aktuellen Post, sondern auch wahrscheinlich für Posts, die vor 2-3 Wochen noch standen.
Ja, ich habe jetzt natürlich die letzten 3 hier auf meinem Screen offen, aber das ist echt eigentlich ganz beruhigend anzugucken, so wie es da immer so nach oben. Wenn ich hatte auch schon mal, glaube ich, 3 Herzchen auf dem Tweet oder sowas.
Kannst du ja nachher zum Einschlafen, kannst du ja die Post anschauen.
Ja, aber nur die Like-Zahlen. Auf gar keinen Fall lesen, was drin steht. Das hat dann mit Einschlafen abgemacht. Wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Ja. Haben wir noch irgendwas Schönes? Ich würde gern aus der Sendung rausgehen mit was Schönem, Angenehmen, was nicht sonnengebräunt ist und erstaunlich gute Sätze, die besten Sätze, glaube ich, sogar von allen schreiben kann.
Ziemlich negativ angehaucht, die Folge, oder?
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dieses ganze Lockdown-Thema, es ist alles nicht gut für den Kopf. Es macht die Leute nicht sogar freier und positiver.
Im Wort selbst drin, Lockdown.
Ja.
Ja, dann lass uns doch noch ein Thema raussuchen, wo wir gut einschlafen können.
Ich kann euch ja ein paar AGBs vorlesen, wenn ihr wollt.
Aber ja. Belkan, jetzt hast du mich enttäuscht.
Das wäre aber die neue
Was
Version
ist der Plural
vom
Einschlafen-Podcast.
Ja, AGB?
Na, ja, AGB.
Ja, AGB ist AGB. Singular oder Plural? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert?
Ja. Aber nicht so, wie Kollege Günnes eben behauptete, AGBs.
Oh, Entschuldigung, das ist ja ein umgangssprachliches Fauxpas. Ich möchte mich vielmals korrigieren und
es ist übrigens der Fauxpas und nicht das
Fauxpas.
Da hau ich von Carsten mal ein Hanebüchend raus. Ja? Einfach nur fürs Protokoll.
Hanebüchend. Ja, es ist ganz oft so, dass mir schon mal im Laufe eines Podcasts schon mal ein Adjektiv fehlt, ne? Und so.
Ja,
aber ansonsten hast du Party im Hintergrund?
Ja, ihr hört es wahrscheinlich, ne?
Ja, so ein bisschen. Aha. So ein bisschen. Deine Fans schreien nach dir.
Ja, ich habe ein paar Groupies.
Die stehen schon wieder vor der Tür und wedeln mit den Windeln, oder?
Ja, ist auf jeden Fall gut
Kinder, die schreien nach ihrem Abendwein.
Aber weißt du, 1:1 verdünnt, wie es früher auch mal war bei den Römern, ne? 1:1.
Genau.
Ja, Belkin hat auf jeden Fall die charmanteste Exit-Strategie bei dem schlechten Themen, denn was bleibt uns anderes, als die Welt besser zu machen für unseren Nachwuchs? Ja. Oder wenigstens versuchen.
Das ist doch schön. Das ist doch schön. Und
damit bin ich auch zufrieden. Jetzt bin ich wieder beruhigt, Herr.
Das freut mich. Ja, Herr Lukas hat noch ein bisschen Zeit, sich mit Nachwuchs zu beschäftigen.
Wollte ich gerade sagen.
Und sich das nochmal gründlich zu überlegen.
Ich denke mal, Lukas ist jetzt in den, wie heißt das, im Trainingslager. Der übt erstmal hart.
Solange du nicht dafür bezahlen musst, Lukas,
übt noch. Gut. Ich habe auch schon 23 Jahre hinter mir. Ich weiß nicht, ob das auch alles so passt, was ich da gemacht habe. Okay, anderes Thema, alles gut.
Du könntest so unser Sohn sein, mein Freund.
Du kennst doch nicht die Sendung so am Ende.
Oh mein Gott, das ist was für eine weirde Sendung.
Na, ich würde sagen, Belkan, Männer. Belkan, geh zu deinen Kindern, sing sie ins Bett.
Ja.
Und euch anderen würde ich auch sagen, danke für die Zeit. Hat Spaß gemacht, wie immer. Leute, noch 2 Folgen? Nein, doch 3. In 3 Folgen ist dann die 50 voll.
In der dritten Folge ist dann die 50, das heißt, wir haben noch 2 to go.
Wir haben die 48 und die 49.
Und dann macht schon 50.
Wenn die 50. Kerze brennt,
okay. Dann habt ihr Corona vorbei. Leute, wir müssen raus hier. Das wird nichts mehr.
Das wird auf jeden Fall nicht besser. Ich wünsche euch eine
danke schöne, euch.
Gute Nacht. Ciao.
Gute Nacht, Freunde.
Ich danke euch für den amüsanten Abend. War mir eine Ehre.
Für mich wird die Nacht jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz zu Ende sein, aber na gut, das ist ein anderes Thema.
Go, Belkan, go, Belkan, go.
Ciao. Halt die Ohren steif.
Ciao.
Servus.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.